Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unseren Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich kenne. Wir wollen beten. Darum möchten wir dich bitten, Herr, lass uns Gnade vor deinen Augen finden, dass wir dich kennen. Herr, es sind viele unter uns, die kennen dich nicht, und wer von uns kennt sich selber richtig? Und das stelle uns ins Licht. Stelle uns in dein Licht und lass uns dir begegnen. Ach Herr, wir wollen dir alles hinlegen, was unser Inwendiges dunkel und schwer macht. Alle Übertretung und Sünde, all unsere Sorgen und Nöte, wir legen sie dir hin. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier. Sieh doch in mein Herz hinein, lass es deine Wohnung sein. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 12. Kapitel des Propheten Jesaja. Zu derselben Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du zornig gewesen bist über mich und dein Zorn sich gewendet hat und tröstest mich. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, doch Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und werdet sagen zu derselben Zeit, danket dem Herrn, predige seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündigt, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen, solches sei kund in allen Landen. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Weiter.
Thank you.
Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten die Geschichte von der Bekehrung des Apostel Paulus besprechen, Apostelgeschichte 9. Wir hörten letzte Mal, wie er mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn Jesus zu Felde zieht. Und da er auf dem Wege nach Damaskus war, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Da haben wir nun den außerordentlich spannenden Bericht von drei großartigen Entdeckungen. Von drei großartigen Entdeckungen. Meine Freunde, ich bin überzeugt, dass alle Entdeckungen der Neuzeit die Welt und die Menschen nicht so umgewandelt haben, wie die geistlichen Entdeckungen, die der junge Saul hier macht. Ehe ich mit Ihnen von diesen großen Entdeckungen spreche, muss ich dazu noch ein paar Vorbemerkungen machen. Sehen Sie, die drei Entdeckungen, die der Saul hier gemacht hat, die unterscheiden sich an einem Punkt wesentlich von allen anderen Entdeckungen, die man sonst in der Welt macht. Sehen Sie, als der Kolumbus Amerika entdeckte, erinnern wir uns, nicht? Und Jahre? Danke, danke. Ich sehe, eure Bildung ist enorm. Als Kolumbus Amerika entdeckte, da war Amerika fürs ganze Abendland entdeckt. Da brauchte kein Zweiter mehr zu machen. Nee. Das war für uns alle mitentdeckt. Da genügte diese eine Entdeckung. Als der Professor Hahn das Geheimnis der Atomspaltung entdeckte, da war es für die ganze Welt entdeckt, trotz aller Geheimhaltung, nicht? War ein für alle Mal entdeckt für uns mit, trotzdem wir gar nicht so verstehen. Ganz anders ist mit den Entdeckungen, von denen hier die Rede ist. Diese Entdeckungen muss jede Generation, ja jeder Mensch, ganz neu und ganz persönlich für sich machen. Das ist eine Entdeckung, die kann der Saul nicht für uns mitmachen. Die müssen wir selber wieder machen. Sehen Sie, dieser Saul, von dem hier die Rede ist, das ist der spätere Apostel Paulus, das wissen wir ja hoffentlich, nicht? Der Saul kann von seinen Entdeckungen erzählen. Und ich kann ihm das weitergeben. Aber das hilft uns alle nichts. Wenn wir diese drei geistlichen Entdeckungen, von denen hier die Rede ist, umstürzende Entdeckung, wenn wir die für uns selber persönlich nicht ganz neu machen. Sehen Sie, darum, wenn ich von der Entdeckung Amerikas erzähle, könnte ich sehr interessant reden davon, nicht? Wie die Indianer dann kommen und schreien, hurra, wir sind entdeckt und so. Da könnte man stundenlang erzählen von. Aber wir wären im Grunde höchst unbeteiligt dabei. Und sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen den Entdeckungen des Saulus und den anderen Entdeckungen, dass sie hier nicht unbeteiligt bleiben können. Dass sie nicht in der Loge sitzen können und gleichsam das ansehen können. Sondern ich möchte von vornherein sagen, wenn sie die Entdeckungen nicht für sich persönlich ganz neu und selber machen, dann, jetzt sage ich ein biblisches Wort, bleiben wir unter Gottes Zorn und verlorene Leute. Und nun die drei Entdeckungen. Die drei erregenden Entdeckungen. Die drei erregenden, oder wie soll ich sagen, Aufsehen erregen, nein, erregenden, bestürzten Entdeckung. Erstens, die erste Entdeckung, die der Saulus macht, ist, Jesus lebt. Jesus lebt. Wenn ich das ausführen will, dann muss ich nochmal zurückgreifen auf das, was ich vorigen Sonntag gesagt habe. Ich muss gleichsam ein bisschen repetieren, aber alle anwesenden Studienräte werden mir recht geben, Repetitio, Mater Studiorum, Wiederholung ist das Beste, was man passieren kann, nicht? Also erlauben Sie mir so ein bisschen auf das zurückzugreifen, letztes Mal sagte. Dieser Saulus, ein junger Mann mit allerhöchsten Beziehungen und großem Einfluss, war ein wütender Feind dieser ersten jungen Christengemeinde. Er schnaubte mit Morden und Drohen wieder die Jünger des Herrn. Ich möchte nochmal sehr ernst betonen, er war ein Feind der Christen, nicht weil er Atheist war. Er war ein frommer Mann. Bitte machen Sie sich klar, dass wenn einer sagt, ich bin religiös und ich habe Religion, überhaupt nichts gesagt ist. Die Schreckensverfolgung gegen die Mangel Jesu Christi sind immer geschehen von religiösen Leuten. Das ganze Mittelalter ist ein Kampf gegen die Mangel Jesu Christi im Namen Gottes. Man kann sehr religiös sein und ein Feind des Heilandes. Saulus war ein frommer Mann aus Israel und kannte die Bibel seines Volkes, das Alte Testament. Und es wird mir, je mehr ich mich mit dem Mann beschäftige, völlig klar, dass ihn hier namentlich eins fasziniert hat. Nämlich, dass im Alten Testament die Rede ist von der Herrlichkeit Gottes. Das ergeht mir selber, ich verstehe ihn so gut, wenn ich das Alte Testament lese. Die Herrlichkeit Gottes, vor dem Völker nicht sind, wie ein Tropfen, der am Einer bleibt, wenn man ihn ausschüttet nach dem Putzen. So steht in der Bibel. Ich kann mir denken, wie dieser junge Saulus in der Synagoge oder im Tempel vor Freuden gezittert hat innerlich, wenn etwa so ein Wort kam. Lobe den Herrn, Psalm 150, lobe den Herrn in seiner großen Herrlichkeit. Oder so ein Wort aus dem Propheten Jesaja. So spricht der Herr, ich habe meine Starken gerufen, die da fröhlich sind in meiner Herrlichkeit. Das ist ein Wort, nicht? Ich habe meine Starken gerufen, die fröhlich sind in meiner Herrlichkeit. Da sitzen die Menschen und diskutieren über Gott und das ist ein Problem und sagen, ich bin auch religiös. Das Gott erbarmt, da packt ein Wort. Ich rufe meine Starken, die fröhlich sind in meiner Herrlichkeit. Oh, ich kann den Saulus so gut verstehen. Und da kommen diese Christen, diese ersten Christen, und erzählen von einem Handwerker aus Nazareth, auch ausgerechnet aus Nazareth, das war ein verrufenes Drecknest. Ein verrufenes Drecknest. Kann aus Nazareth Gutes kommen. Sagen da so ein Handwerker in Nazareth, ein 30-Jähriger, der ist Gott. Sie müssen sich die ganze Vernunftwidrigkeit des Evangeliums schon mal vor Augen stellen. Wo ist da von der Herrlichkeit Gottes was zu sehen? Ja, es kam noch schlimmer, dieser Jesus hat die Welt so, ach, diese kleine Welt Palästinas ein bisschen in Unruhe versetzt. Und da haben die Römer Schluss gemacht und haben diesen Unruhestifter aufgehängt an Kreuz. Und da kommen diese Christen und sagen, das ist jetzt die Pointe, die Hauptsache dieses Kreuz. Da hat Gott was ganz Wundervolles zu unserer Erlösung getan. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. So können doch nur Verrückte reden, sagt Saul. Mit Recht, ne? So können nur Verrückte reden. Aber es wird noch toller. Eines Tages treten diese Christen auf und behaupten stur und fest, dieser tote Mann aus Nazareth ist von Toten auferstanden und zur Rechten Gottes erhöht. Von dem Moment ab wurde der junge Saulus ein Verfolger der Christen. Er hat gesagt, Wahnsinnige muss man unschädlich machen. Für die unerleuchtete Vernunft kann das nur Wahnsinn sein. Machen Sie sich klar, das Evangelium, das hat unsere Zeit das Evangelium allmählich so ein bisschen zurechtpoliert, nicht? Dass es eingängig ist, wie eine Pille, die verzuckert ist. Lieben Freunde, das Evangelium, das haut unsere Vernunft zu Boden. Saulus wird zum Verfolger und sagt, hier kann man nur Wahnsinnige unschädlich machen. Und als er die ganze Bewegung in Jerusalem zusammengehauen hat, jugendlich, töricht, er hat sie ins Gefängnis geworfen, umgebracht, die meisten flohen und trugen die Botschaften ins Land hinaus. Er hat nur für Ausbreitung gesorgt. Aber jedenfalls war er in Jerusalem in Ruhe. Und da macht er sich auf, in die Verfolgung in Damaskus fortzusetzen. Und da geschieht es, da geschieht es. Da umleuchtet ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und eine Stimme ruft ihm entgegen, majestätisch, zieht ihn gleichsam vor Gericht. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wie kannst du dich erdreisten, mich zu verfolgen? Meine Freunde, Tatsachen sprechen für sich. Dem Saulus war das ganze Evangelium ein großer Unsinn. Und nun stellt er fest, dieser Jesus lebt tatsächlich. Und spricht aus der anderen Dimension mit ihm. Gegen Tatsachen kann man schlecht was einwenden. Dieser Saulus entdeckt, Jesus lebt. Er war Realist genug, meine Freunde. Er war sicher Realist genug, um zu begreifen, Jesus lebt, das stürzt alles über den Haufen, was religiöse Leute bisher gefühlt und gedacht haben. So ein Gott, nicht wahr, mit Weihrauch und Gefühlen und die man Natur fühlt, mit allem in Haufen. Ich möchte mal so sagen, so ein Gottes lebt, so ein Gottes, das kann man doch gar nicht denken. So ein Gottes. Und Offenbarung Gottes, nicht in Herrlichkeit, sondern in Niedrigkeit. Ein Gott, der sich verkleidet in Handwerker aus Nazareth, die religiösen Leute unserer Zeit schreien, Religion hat mit Dogma nichts zu tun. Nein, nein, ganz richtig. Aber ein Gott, der sich verkleidet in Handwerker aus Nazareth, das ist unfassbar, nicht? Ein Gott, der schmählich am Kreuz hängt, der unterliegt gegen diese alberne Macht dieser Welt und der allem zum Trotz aus der anderen Dimension hereinbricht und zu Saulus redet, wie einer, der Gewalt hat, im Himmel und auf Erden. Und das alles nicht im Traum, sondern einfach selbst erlebte Wirklichkeit. Das war alles über den Haufen. Was, ja, ich kann es so sagen, was religiöse Leute bisher gedacht und gefühlt haben. Sehen Sie, ich habe den Saulus im Geist vor mir gesehen, wie er da zu Boden stürzt. Und mit ihm stürzt seine ganze bisherige Welt. Und ich möchte ihre dunkle und unklare kein Leben veränderte religiöse Welt stürzte auch zusammen. Und sie würden der Wirklichkeit begegnen. Jesus lebt, der Wirklichkeit. Wir haben nicht Phrasen, nicht Dogmen, sondern Wirklichkeiten zu verkündigen. Sie würden der Wirklichkeit begegnen. Jesus lebt. Es ist mir, als könnte ich die Gedanken lesen, die in dem Kopf dieses Saulus in dem Augenblick sich jagen. Jesus lebt wirklich. Dann ist jeder Kampf gegen ihn von vornherein eine verlorene Sache. Arme Gottlosenbewegung in der ganzen Welt. Jesus lebt, dann ist jeder Kampf gegen ihn von vornherein eine verlorene Sache. Er ist eine Dimension, die uns unerreichbar ist. Jesus lebt, dann sind alle Mächte dieser Welt bloß vorläufig. Dann ist er König eines ewigen Reiches. Wundervoll. Jungs, wir können unser Herz nicht an eine vorläufige Sache hängen, nur an ein ewiges Reich. Jesus lebt, König eines ewigen Reiches, das nicht vergeht. Jesus lebt, Denkt ihr, Saulus? Denke ich. Darum sind Jesus Jünger so getrost. Darum sind Jesus Jünger so getrost. Ihnen bedeutet das was, der Herr ist mein Hirte. Können Sie es darunter vorstellen? Sie haben in jeder Situation diese durchgrabene Hand neben sich. Der Herr ist mein Hirte. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Jesus lebt. Denn Paulus, denke ich, das wirft ja alle meine Gedanken und meine Gelehrsamkeit und meine Theologie über den Haufen. Da bleibt nur eins übrig. Ich begreife, ich liege schief, solange ich ohne diesen Jesus lebe. Und wenn 99% der Menschen ohne Jesus leben, da liegen 99% der Menschen schief, brauchen wir in die Welt hineinzusehen, dann sehen Sie ja, dass so der Fall ist, nicht? Darum rufen wir auf, dass man sich zu diesem Jesus klar und deutlich bekehre. Jesus lebt, denkt Paulus, darum sind die Christen so anders wie alle anderen. Sie sündigen auch, aber darum fällt es ihnen so schwer zu sündigen, weil sie ja alle Sünden lügen. Streit, Hass, Knechtschaft unter die Triebe, weil sie all ihre Sünden in das Angesicht ihres lebendigen Herrn hineintun müssen. Darum fällt den Christen das Sündigen so schwer. Und lieben Freunde, ich möchte, wir machten persönlich für uns auch diese Entdeckung. Für uns persönlich, die Saulus hier macht. Jesus lebt wirklich. Jesus lebt. Und nun die zweite Entdeckung. Die zweite Entdeckung, die heißt, ich bin unter die Sünde verkauft. Aber nun muss ich erst mal fragen, haben Sie noch Sauerstoff genug? Es ist reichlich abgeschlossen. Wenn da hinten ein paar Fenster aufgemacht würden, würden wir natürlich dankbar sein. Wir wollen nicht, dass Sie erfrieren. Aber glauben Sie nicht, dass ein bisschen Sauerstoff gut täte? Ja, ja. Das ist natürlich schwierig. Wir werden einer Klimaanlage entgegengehen, die alles übertrifft, was hier gebaut worden ist. Es sind bereits Pläne im Hintergrund, die sind furchtbar groß. Lieben Freunde, zweitens. Ich bin unter die Sünde verkauft. Das ist allerdings eine schreckliche Entdeckung. Zweitens, ich bin unter die Sünde verkauft. Sehen Sie, die alten Griechen, die zu ihrer Zeit ja auch jung waren, die hatten in Delphi einen wundervollen großen Tempel, einen berühmten, und über diesen Tempel hatten sie eingemeißelt die Worte Gnotis Auton, das heißt, erkenne dich selbst. Und dieses Wort hat alle Humanisten aller Zeiten zu großer Begeisterung aufgerufen, erkenne dich selbst. Der dämliche Pöbel macht keine Versuche, sich selbst zu erkennen, aber der gebildete Mann sagt, das ist Sache. Erkenne dich selbst. Jetzt frage ich Sie, glauben Sie, dass man das kann? Sich selber erkennen? Das kann man ebenso wenig, wie man sein eigenes Gesicht sehen kann. Probier mal eben dein eigenes Gesicht zu sehen. Du kannst all die Gesichter hier im Saal sehen, bloß dein eigenes nicht. Also manchmal ist das ganz tröstlich, wenn man so aussieht. Aber es ist eine merkwürdige Sache, dass man alle Gesichter sehen kann, nur sein eigenes nicht. Wenn wir uns sehen wollen, brauchen wir einen Spiegel. Und wenn wir uns selber erkennen wollen, unser Wesen, dann brauchen wir einen göttlichen Spiegel. Erkenn dich selbst, ist ein Befehl, der völlig unmöglich, unausführbar ist. Brauch einen Spiegel. Einen göttlichen Spiegel, nicht einen Zerspiegel. Wir haben ab und zu Leute die Meinung gesagt, da habe ich gesagt, ich bin schlechter als ihr denkt, aber was ihr sagt, ist völlig verkehrt. Nicht? Versteht ihr? Um mich zu erkennen, brauche ich einen göttlichen Spiegel. Und dieser Spiegel wird uns dargereicht in Jesus. Ein Mensch, der ohne Jesus lebt, ohne Reden mit ihm, ohne sein Wort zu hören, ohne Jesus, Jesu Gegenwart, lebt eine beständige Selbsttäuschung über sich selbst.
Das erleben Sie ja, wenn Sie mit Menschen zusammenkommen, wenn die sich über sich selber täuschen, nicht? Wie sich der Allerdoofste für kolossal klug hält, nicht wahr? Und der ganz Hässliche für bildhübsch, und das ist ja fantastisch. Wir merken es ja selber. Der Mensch ohne Jesus lebt in einer beständigen Selbsttäuschung. Und sehen Sie mal, wenn wir ein aufmerksames Neue Testament lesen, dann ist es einfach interessant zu sehen, wie Menschen dem Augenblick, wo sie Jesus begegnen, sich selber entdecken. Sich selber begegnen. Und das ist jedes Mal katastrophal. Menschen, die Jesus begegnen, entdecken plötzlich ihre völlige Verlorenheit und Bosheit ihres Herzens. Das ist die Geschichte von Petrus, ein wackerer Handwerker, überzeugt, dass er ein ordentlicher Mann ist, guter Steuerzahler, treues Glied seiner Kirche, netter Ehemann, hat sogar die Schwiegermutter im Hause, allerhand nicht, das steht in der Bibel, steht in der Bibel. Und dann begegnet dieser Petrus dem Herrn Jesus, wissen Sie, wie die Geschichte weitergeht? Und im Augenblick sagt er, erschüttert, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Eine katastrophale Entdeckung gemacht. Er hat einen Spiegel gesehen. Und das ist die Geschichte von dem reichen Jüngling, kennt ihr die? Der tritt auf und sagt, ich habe alle Gebote Gottes gehalten von Jugend auf. Mir kann keiner was nachsagen. 5 Minuten mit Jesus und dann geht er weg und weiß, es ist alles verkehrt. Und ich bin die Sünde des Mammondienst verkauft. Ich kann mich nicht ändern und will mich nicht ändern, aber es ist alles falsch. Die erschütterndste Geschichte ist die von Judas. Als er wirklich Jesus begegnet, da entdeckt er sich so entsetzlich, dass er sich das Leben nimmt. Und nun sehen Sie den Paulus an, den Saulus. Dieser junge Mann hier in unserer Geschichte war in seinen eigenen Augen, in den Augen Israels, ein sehr vielversprechender junger Mann. Ein großartiger junger Mann, tüchtig gelehrt, sogar eifrig für Gott, eifrig für Gott. Und dann begegnet ihm der Jesus bei Damaskus. Und von da ab beurteilt er sich völlig anders. Ich brauche seine eigenen Worte. Ich bin der größte Sünder. Das sagt er mit Ernst, Erschütterung. Ich bin der größte aller Sünder. Ich bin unter die Sünde verkauft. Haben Sie schon mal so Jesus begegnet, dass Sie so wirklich sehen? Ich muss das uns Saulus mal eben zeigen. Ich habe um lebendigen Gott geeifert, sagt er. Aber ohne Liebe. Er sagt das später selber. Und wenn ich der größte Evangelist wäre und würde alle meine Habe verschenken und hätte keine Liebe, dann wäre ich nichts. Und jetzt er nichts. Er war überzeugt, dass er vor Gott stehen kann mit vollen Händen. Und entdeckt plötzlich, das sind Blechmarken, die vor Gott keine Gültigkeit haben. Ich wollte gut sein und für Gottes Reich eifern und entdeckt plötzlich, das kann ich ja gar nicht, als völlig unwiedergeborener Mensch. Die Saulus ist, als er Jesus begegnet, sich selber begegnet, macht die Entdeckung, ich bin unter die Sünde verkauft. Und sehen Sie, ich kann Ihnen das nicht suggerieren, ich kann Ihnen das nicht einreden, das ist, ob Sie Jesus begegnen, aber das ist die gewaltigste Entdeckung, die es gibt. Wissen Sie nicht, dass man einzelne Sünden hat? Und wir sind Menschen, haben alle Sünden. Nee, die Phrase kriege ich dauernd zu hören. Nicht, dass ich einzelne Sünden habe, sondern dass das Wort aus dem Anfang der Bibel wahr ist, das Dichten und Trachten des Herzens ist böse von Jugend auf. Die ganze Richtung ist verkehrt. Ich liebe nur mich selber und bin bereit, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Ich bin vergiftet, ich bin verkauft unter die Sünde, diese Entdeckung. Ich kann mich selber auch nicht ändern. Dieser ganze Idealismus, ein bisschen Moralie, das ist ja alles Unsinn. Haben Sie die Entdeckung schon gemacht? Sie kennen sich nicht. Begegnen Sie Jesus, damit Sie sich selber kennenlernen. Rufen Sie ihn an, Herr, zeige mir mein Herz. Ich kann sie nicht zeigen. Ich sage nochmal, nicht einzelne Sünden, sondern ich verlorener und verdammter Mensch, sagt Luther. Ich kann höchstens noch von Gott begnadigt werden. Begnadigt werden. Und das ist der Augenblick, wo einem aufgeht, was Gnade ist. Meine lieben Freunde, es sitzen sicher solche hier, die ganz verzweifelt sind, weil sie ihr eigenes Herz entdeckt haben, die gerungen haben darum, mit Sünden fertig zu werden und nirgendwo fertig geworden sind. Es sitzen junge Leute hier, die wissen, ich bin unter die Sünde verkauft. Mit euch rede ich jetzt. Das ist der Augenblick, wo man kapiert, ich kann begnadigt werden. Da seht mit neuen Augen das Kreuz Jesu an, den Heiland, den Angenagelten, mein Versöhner, mein Begnadiger, mein Heiland. Seht ihn an, bis er mit allen Gläubigen singen könnt. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Oh, ich wünsche Ihnen, dass Sie Entdeckung machen. Die Luther im zweiten Artikel, das haben Sie mal im Unterricht gelernt, lange her, ausgesprochen, ich verlorener und verdammter Mensch. Und Jesus hat mich erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut, auf dass ich sein eigen sei. Oh, ich wünsche Ihnen, dass Sie die Entdeckung machen. Lassen Sie mich noch kurz ein drittes sagen. Die drei großen Entdeckungen. Jesus lebt. Ich bin in die Sünde verkauft. Haben Sie noch Sauerstoff genug? Geht's? Oder sollen wir die Galerie bitten, noch ein bisschen Luft reinzulassen? Geht's? Danke, danke, es brauchen nicht mehr reinlassen. Es ist noch keiner umgefallen. Die dritte Entdeckung. Jesus und seine Begnadigten sind eins. Jesus und seine Begnadigten sind eins. Luther sagt, ein Kuchen. Schöner Ausdruck. Wenn ich Eier und Mehl und, wie macht man Kuchen, Zucker, so zusammenmenge, kann ich beim Kuchen ja nicht mehr unterscheiden, was ist Ei und was ist Kuchen. Jesus und seine Begnadigten sind eins, ein Kuchen. Sehen Sie, das macht für den Saulus eine Donnerschocke gewesen sein, wie der Herr, der hier plötzlich mit ihm redet, wie der zu ihm spricht. Saulus hat die Christen verfolgt, das waren Menschen, das waren Menschen. Irdische Menschen, die stöhnten, die weinten, die vergossen Blut, die starben schwer. Und plötzlich steht der Herr und sagt, Saul, was verfolgst du mich? Zweimal betont das Jesus. Was verfolgst du mich? Er sagt nicht, was verfolgst du meine Leute? Mich! Ich bin Jesus, den du verfolgst. Er sagt nicht, ich bin der Jesus, dessen Leute du verfolgst. Den du verfolgst. Hier hätte Paulus schreien können, Herr, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du lebst. Wie kann ich dich verfolgen? Er sagt das nicht, denn mir geht erschütternd auf, wie unheimlich solidarisch ist der erhöhte Herr mit seinen Leuten, die ihm gehören. Mögen noch so arm sein, noch so kümmerlich, noch so ringend, Jesus erklärt sich mit denen, die ihm gehören, total solidarisch. Was ihm geschieht, geschieht ihm. Das ist dem Saulus in dem Augenblick so groß geworden, dass er später, als er Apostel Paulus war, gar nicht davon loskam, sondern in seinen Briefen immerzu davon schreibt und immer neue Bilder sucht, um das deutlich zu machen. Er sagt zum Beispiel so, Jesus der Eckstein und alle seine Gläubigen sind Steine, die draufgebaut werden. Nicht mal der Stein hier, der hängt ganz eng zusammen mit dem Eckstein. Durch Mörtel verbunden. So hängt Jesus sein Volk zusammen. Ah, sagt Paulus, das Bild genügt noch nicht. Ich will ein besseres haben. Er sagt, das ist wie in der Ehe. Werden die zwei ein Fleisch sein? So ist Jesus seine Gemeinde. Ah, nein, sagt er, das Bild ist noch nicht gut genug. Ich muss noch ein besseres haben. Er sagt, das ist wie beim Leib. Das Haupt und die Glieder. Jesus ist das Haupt und die ihm gehören, sind seine Glieder. Wenn sie mir eine Ohrfeige geben, sage ich, warum schlagen sie mich? Verstehen Sie? Haupt und Körper, das ist dasselbe. Es hört ganz eng zusammen. Paulus hat die Gemeinde Jesu entdeckt. Wo er das Haupt und seine Gläubigen die Glieder sind, haben sie die auch schon entdeckt. Sehen Sie, wir sprechen von Kirchen. Von Kirchen und von Konfessionen und von Bekenntnissen. Das ist schön und gut. Jeder Bau braucht Gerüste. Aber nehmen Sie Gerüste nicht so wichtig. Die Gemeinde der Gläubigen ist hinter diesen Gerüsten der Kirchen und Konfessionen. Es ist für mich ein beglückendes Erlebnis gewesen, als ich, wie Saulus hier, die Gemeinde Jesu entdeckte. In allen Denominationen und Kirchen, Brüder. Menschen, die nicht sagten, verzeihen Sie, sind katholisch, evangelisch, baptist, sondern haben Sie Jesus lieb? Ja, ich habe Jesus. Glaubst du, durch ihn selig zu werden? Nur durch ihn, Bruder. Nee? Die dieselben Kämpfe, dieselben Anfechtungen hatten. Das ist eine beglückende Sache, Gemeinde Jesu zu entdecken. Im Ausland, im Inland, überall einmal trifft man Brüder, Schwestern. Paulus hat die Gemeinde Jesu hier theoretisch entdeckt. Aber gehörte noch nicht dazu. Gehören Sie schon dazu? Sind Sie Glieder am Leibe Jesu Christi? Aber wir wollen in den folgenden Sonntagen hören, wie Paulus in diese Gemeinde Jesu Christi hineinkam. Nun lassen Sie uns beten. O Herr, mach uns doch auch aus Blinden zu sehenden Leuten, dass wir die Wirklichkeit erkennen, dass du lebst, wirklich lebst. Dass wir verlorene Leute sind, ohne deine Begnadigung. Führ uns hinein, diese Gemeinde der Geretteten, Begnadigten, die dich lobt, die getrost ist. Führ uns hinein, Herr. Amen. Wir bleiben stehen und singen aus dem Liede 153, den ersten Vers. Segen aus Anhang 41, Vers 1 und 3 singen. Vers 1 und 3. Lob froh den Herrn und vom Preise voll. Und nun werden wir stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.